IPE@WU Analysis, the podcast by students of the Institute for International Political Economy.
Herzlich willkommen zum vierten Teil der Podcast-Reihe Begleitend zu modernen Gesellschaften. Ich bin Matthias und ich darf heute mit Jakob, Nico, Manuel über die Wahlrechtsreform in Japan und deren Hintergründe sprechen. Nico, ist Japan überhaupt eine Demokratie? Gibt es dort nicht eigentlich einen Kaiser?
Ja, das stimmt. Einen Kaiser gibt es, aber der hat in Japan eine sehr interessante Stellung. Er trägt den Namen Tenno, was übersetzt so viel wie himmlische Herrscher heißt. Und das ist auch kein Zufall, denn der Kaiser in Japan wurde tatsächlich eine lange Zeit als Gottheit angesehen. Das kommt vor allem aus dem 19. Jahrhundert, wo dieses Image nämlich bewusst so geprägt wurde. Und in der ersten japanischen Verfassung, die aus 1889 stammt, wurde der Kaiser auch als heilig und unverletzlich bezeichnet. Das wäre es in etwa so, als ob der Kaiser Franz Josef bei uns als Gott verehrt worden wäre. Und er war wirklich vieles, aber sicher kein Gott. Bis 1945 herrschte der Kaiser in Japan auch noch absolut. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Japan aber auf der Seite von Nazi-Deutschland und unter anderem auch gegen die USA. Nach dem zweiten Atombombenabwurf kapitulierte der Tenno und im Zuge dessen gab er auch seinen Herrscheranspruch und seine Göttlichkeit auf. Ursprünglich wollten die Amerikaner ihn dann vor ein Kriegstribunal bringen und für die von Japan begangenen Kriegsverbrechen verurteilen. Da kam es dann aber unter den Amerikanern schnell zum Umdenken, da sie nämlich draufgekommen sind, dass der Kaiser in Japan nach wie vor ein sehr hohes Ansehen genießt und dass ein friedlicher und geordneter Übergang in die Demokratie besser mit ihm als gegen ihn funktioniert. Er galt ja bis Kriegsende auch noch als Gottheit und sein Wort hatte somit viel Gewicht. 1947 wurde Japan dann zur Demokratie und der Kaiser erhielt die offizielle Rolle als Symbol des Staates und er stand dann für die Einheit des Volks. Seitdem nimmt der Kaiser hauptsächlich Formalien wahr, also er zeichnet etwa Gesetze, hat dabei aber kein Vetorecht, er empfängt Staatsbesuche und er verteilt Orden. Formelle politische Macht hat er aber keine mehr. So kann man nicht mal wirklich mit unserem auch eher schwachen Bundespräsidenten vergleichen, eher noch mit der Rolle des Queens oder mittlerweile ja des Königs von Großbritannien.
Besteht da ein ähnlicher Kult um diesen Kaiser, wie das in Großbritannien zum Beispiel bei der Queen und der königlichen Familie der Fall war?
Nein, nicht wirklich. In Japan ist vor allem die mediale Behandlung des Kaiserhauses sehr anders als die des britischen Königshauses. Nämlich das Kaiserhaus genießt in Japan ein sehr hohes Ansehen und es wird von der Presse auch weitestgehend alleine gelassen. Also so eine sogenannte Yellow Press wie in England, die über jeden Streit und jeden Skandal der Royal Family berichtet, gibt es in Japan überhaupt nicht.
Danke, Nico, für die Hintergründe. Jakob, wie hat dann eigentlich dieses politische System, das dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ausgesehen?
Naja, es gibt dort ein Parlament, das eben auch zwei Kammern hat, wie in den meisten Parlamenten auf der Welt. Dort gibt es ein Oberhaus, das ist auf 6 Jahre gewählt und der Wahlzyklus ist aber quasi alle 3 Jahre wird die Hälfte der Abgeordneten neu gewählt. Das heißt, es ist immer quasi die Hälfte schon 3 Jahre im Amt, während die andere Hälfte erst frisch ins Amt kommt. Gleichzeitig gibt es ein Unterhaus, das auch wirklich die gesetzgebende Organ ist. Das wird gewählt auf 4 Jahre. Und es gibt die Möglichkeit, wenn man im Unterhaus 2/3 der Abgeordneten hat und eine Unterstützung für ein Gesetz bekommt, dann kann man auch das Oberhaus quasi auslassen und braucht nicht mehr dessen Bestätigung, weil im Normalfall ist es notwendig, dass eben die Oberhausrepräsentanten die Entscheidung des Unterhauses bestätigen.
Das heißt, in diesem Fall hat eigentlich das Unterhaus mehr Macht als das Oberhaus.
Genau, das kann man so sagen.
Das ist nicht wie in Amerika, wo du die Bestätigung beider Kammern brauchst, um ein Gesetz zu beschließen.
Genau, es gibt quasi die Möglichkeit, dass jederzeit auch ausgelassen werden kann, wenn man genug Abgeordnete auf seiner Seite hat. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann halt 130 Wahlkreise, die waren unterschiedlich groß und hatten dann dementsprechend auch zwischen 2 bis 6 Personen, die dort von dort entsandt wurden. Und das Ganze dort war wirklich eine personenbezogene Wahl. Das heißt, die 511 Abgeordneten, die da gewählt wurden, mussten in ihren eigenen Kreisen gewinnen. Und da war es relativ unabhängig, zu welcher Partei sie gehörten. Da ging es nur darum, dass sie quasi die meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis bekommen haben. Das heißt, nehmen wir fiktional einen Wahlkreis mit 3 Personen, konnte es sein, dass alle 3 Personen von der gleichen Partei kamen, weil einfach diese die meisten Stimmen bekommen haben. Das hat aber zu einem großen Problem geführt, weil es eben einen sehr innerparteilichen Konkurrenzkampf gab dann. Und da, um sich quasi dann gegenüber den anderen Mitbewerbern aus der eigenen Partei quasi herausstechen zu können, gab es einen großen Faktionalismus. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Jakob, in diesem Zusammenhang tauchen bei mir zwei Fragen auf. Erstens, was ist der Faktionalismus, von dem du gerade gesprochen hast? Und wie viele Stimmen hatte eigentlich jeder Bürger dann bei der Wahl?
Ja, beginnen wir vielleicht gleich mal mit der zweiten Frage. Jeder Bürger hatte nur eine Stimme, die quasi an einen Kandidaten vergeben werden konnte. Also es ist nicht so, wie bei mir war das in der Schule so. Da konnte man beim Klassensprecher quasi verschiedene Prioritäten wählen und je nachdem hat man dann halt, gab es ein Punktesystem und dann sind die Leute, die quasi am meisten Punkte bekommen haben, gewählt worden. So war das nicht, sondern es gibt quasi eine Stimme von einer Person an einen Kandidaten und dann wird diese Person entsandt in das Repräsentantenhaus, wenn sie eben die meisten Stimmen hat oder halt innerhalb der Anzahl der Abgeordneten.
Das bedeutet, je nach Kapazität quasi dieses Wahlkreises, also wenn ich quasi zwei Plätze habe, die ich ins Parlament oder ins Unterhaus entsenden kann, werden diese quasi nach Mehrheitswahlrecht vergeben.
Ja,
okay. Genau. Und was ist jetzt der Faktionalismus?
Genau, und der Faktionalismus, das muss man sich so vorstellen, wie, das kann man eigentlich sehr gut mit einem österreichischen Beispiel darstellen, in der ÖVP gibt es die Bünde. Das wird uns allen bekannt sein, der Bauernbund, der Wirtschaftsbund und der ÖAB, der Arbeitnehmerinnenbund der ÖVP. Und diese Bünde haben immer ganz spezielle Interessen. Die unterscheiden sich oft und das merkt man auch jetzt in der neueren Zeit, wo diese Bünde wieder stark sind in der ÖVP, dass die Politik nicht mehr wirklich konsistent ist, weil die einzelnen Akteure ganz unterschiedlich agieren wollen. Weil ein Wirtschaftsbund hat vielleicht konträre Interessen als ein Arbeitnehmerbund, wie wir uns vorstellen können. Und das hat sich halt auch dort sehr entscheidend etabliert, was ein großes Problem war, weil eben die größte und mächtigste Partei sehr lange an der Macht war.
Das bedeutet also, dass die größte Partei innerhalb sehr abgespalten war und die einzelnen Abgeordneten jeder geschaut haben, dass sie ihre Themen, für die quasi sie in ihrem Wahlkreis gewählt wurden, durchsetzen konnte.
Ja, genau.
Manuel, Jakob hat davon gesprochen, dass eine Partei sehr lange an der Macht war. Wer ist diese Partei und was zeichnet sie aus?
Jakob spricht da von der Liberaldemokratischen Partei, kurz die LDP. Das ist eine konservative Partei mit verschiedenen ideologischen Fraktionen, die von gemäßigten bis rechten Nationalisten reichen. Die LDP hat die meisten Wahlen gewonnen und das ganz klar mit großem Vorsprung. Ergebnisse über 50% waren eigentlich der Regelfall. Dadurch kann man sagen, dass die Einparteidominanz in dieser Zeit eindeutig war. Und neben der LDP gab es auch noch einige andere Parteien, die relevant waren. Das waren zum einen die Sozialistische Partei, die JSP, die JRB, die JNB, die NLC und die Comeido. Aber bis 1983 hat die LDP immer alleine regiert. 1983 war dann die einzige Koalition mit der NLC. Diese hat sich zu dieser Zeit von der LDP abgespalten und später dann aber wieder angeschlossen. In den folgenden Jahren war dann die Liberaldemokratische Partei wieder dominant, bis es dann 1993 zum ersten Mal zu dem Fall gekommen ist, dass die LDP nicht mehr regiert hat. Sie hat nur 36% erreicht. Dadurch haben die JNB, die JRB, die JSP und die Comeido gemeinsam mit drei weiteren kleineren Parteien sich zusammengetan und das Land zum ersten Mal regiert.
Diese Koalition eröffnete neue Möglichkeiten in Japan. Jakob, was war das, was dadurch ausgelöst wurde und wie ist diese Entwicklung vorangetrieben worden und auch angestoßen worden?
Ja, also diese erste Konterkoalition gegen die LDP war das Hosokawa-Kabinett und die hatten quasi das allererste Mal die Möglichkeit, dann auch Sachen durchzubringen, die nicht wirklich vorteilhaft für die LDP waren. Und eins ihrer ersten Wahlversprechen war auch auf jeden Fall eine Wahlrechtsreform.
Warum bestanden Sie auf so eine Wahlrechtsreform oder warum wollten Sie so eine durchsetzen? Was war das Ziel dahinter oder die Motivation?
Naja, also grundsätzlich muss man ein bisschen zurückgehen in der Zeit, und zwar schon 1984 war es so, dass es einen großen Skandal gab, einen innenpolitischen in Japan, und zwar den Recruit Cosmos Skandal. Recruit Cosmos war eine Firma, die Leute rekrutiert hat, junge Menschen, und dann quasi ihren Firmen weitervermittelt hat. Ja, und diese haben dann ganz viele PolitikerInnen, Firmenvorstände von den größten Unternehmen Japans, Professoren und Beamte bestochen, indem sie ihnen Aktienpakete gegeben haben, bevor diese Firma den Aktiengang hatte.
Und warum haben sie das gemacht? Um die bestmöglichsten Leute zu bekommen?
Nein, sie haben dafür staatliche Vorteile genossen, wie dass sie ihre Zeitschrift, die quasi direkt an Studierende gerichtet waren, an den Universitäten vertreiben konnten. Oder sie haben staatliche Immobilien zu einem Vorzugspreis bekommen, was natürlich ganz klar korruptiv war. Und das war ein großer Skandal. Also es gab eine unglaubliche öffentliche Empörung. Es führte dann auch dazu, dass die beschenkten Politiker, darunter auch der damalige Ministerpräsident, zurücktreten mussten. Und eigentlich wurde dann auch innerhalb der LDP, die ja damals regiert hatte, ein Untersuchungsausschuss angeregt, und es wurde untersucht, aber irgendwie kam es nie dazu, dass wirklich dann auch eine Wahlrechtsreform stattfand.
Das heißt, es gab in dieser Zeit auch innerhalb der LDP schon kritische Stimmen.
Ja, also wie wir schon vorhin gesagt haben, sie war, ist ja relativ divers aufgestellt, die LDP gewesen, und natürlich gab es dann Leute, die das auf gar keinen Fall okay fand, und es hat ja nur bestimmten Mitgliedern in der Partei genutzt. Das heißt, das Ansehen der Partei und damit auch der vielen verschiedenen Leute, die da drin waren, war ja gleich geschädigt. Das heißt, die wollten natürlich für sich selbst sich abgrenzen davon, dass sie diese Korruptionsvorwürfe bei ihnen gar nicht stattfinden.
Also der Ursprung liegt im Jahre 1984. Das sind aber 10 Jahre vor der eigentlichen Wahlrechtsreform 1994. Wie ist diese Entwicklung dann weiter vorangeschritten?
Ja, also die LDP hat in sich als regierende Partei es nicht geschafft, diese ganzen Korruptionsvorwürfe und diese ganzen Verflechtungen in der Partei aufzulösen. Und dementsprechend war eben dann, als das erste Mal sich die Gelegenheit geboten hat, 1994, bei der Wahl die Möglichkeit da, eine neue Regierung zu bilden und eine Wahlrechtsreform anzustoßen. Mit dem klaren Ziel, ein Westminster-Modell einzuführen, also zwei Parteien, ein Zweiparteienmodell, wo quasi immer wieder abwechselnd eine Partei die führende ist und es nicht zu solchen Verflechtungen kommen kann. Und außerdem, was auch wichtig war, ist, dass sie auch wollten, dass nicht mehr dieser innerparteiliche Konkurrenzkampf kommt, sondern eher ein Konkurrenzkampf zwischen den Parteien, was bestimmte Themen betrifft. Also sie wollten quasi, dass die Parteien für ein gewisses Thema klar dastehen und man dann die Partei wählt und nicht Personen, weil die jetzt gerade genau für dieses Thema stehen.
Wie sollte dieser Wandel zu einer Politik mit mehr Parteienidentifikation als Personenidentifikation gelingen? Was war die grundlegende Idee dahinter?
Ja, also der allererste Impuls war mal zu sagen, es gibt nicht mehr 2 bis 6 Personen, die pro Wahlkreis gewählt werden können, sondern nur mal eine Person. Damit gab es quasi keinen innerparteilichen Konkurrenzkampf mehr. Und außerdem hat man dann gleichzeitig auch eingeführt ein System, das auch proportional Personensitze bekommen in Regionalkreisen. Das ist dann quasi eine Ebene darüber gewesen.
Also quasi eine Mischung aus Mehrheitswahl und Verhältniswahl.
Genau. Und zwar in den 2 Kammern. Das heißt, nicht so wie wir es aus anderen Systemen kennen, dass quasi eine Kammer so gewählt wird und die andere so, sondern beide Kammern sind in diesem Mischsystem. Ja, und dann ist im Unterhaus quasi so, dass von diesen 465 Abgeordneten werden 289 eben relativ fürs Mehrheitswahlrecht in den ganzen Einmandatswahlkreisen gewählt und 176 werden anhand von Wahlkreislisten gewählt. Da gibt es 11 Wahlkreise in ganz Japan. Im Oberhaus, im Gegensatz dazu, hast du 5 bei jeder Wahl 50, also insgesamt 100 Personen, die über diese Liste gewählt werden. Allerdings ist dort nur eine ganz landesweite, also bei ganz Japan vorhandene Mehrheitswahlkreisliste. Und auf der anderen Seite stehen demgegenüber halt wieder 2x74 Mandate, die eben wieder über diese Einzelabstimmungen gewählt werden in den Wahlkreisen.
als japanischer Politiker kann ich mich jetzt für beide Teilwahlen mehr oder weniger aufstellen lassen. Also in beiden Häusern kann ich jetzt an der Mehrheitswahl und an der Verhältniswahl teilnehmen? Oder wie sieht das aus?
Naja, ganz so ist das nicht. Also bei uns in Österreich wäre das ja ganz üblich, dass Nationalratswahl, da stellen sich Politiker auf die Nationalratswahlliste, auf die Landesliste, auf die Bezirkswahlliste, da gibt es ja die verschiedensten Listen in den verschiedensten Größen, aufstellen gleichzeitig. Und das ist ganz üblich. In Japan ist das nicht ganz so üblich, und zwar gibt es da im Unterhaus schon die Möglichkeit, in beiden über beide Listen quasi gewählt zu werden, also einmal über diese Einzelmandatsliste und einmal über diese Liste in den ganzen 11 Wahlkreisen.
Wo ja mehrere Kandidaten einer Partei zur Verfügung stehen.
Genau.
Wohingegen es bei den Einmandatswahlkreisen immer nur einen Kandidaten einer Partei gibt.
Genau. Und im Oberhaus ist das aber nicht möglich. Also da geht wirklich nur entweder über die landesweite Liste oder über eine dieser Einmandatslisten.
Also als Politiker muss ich mich für eine entscheiden. Wie lief die Umsetzung der Reform ab und gab es dabei eigentlich Schwierigkeiten?
Ja, also im Endeffekt haben sie schon versucht, im August 1993 einen ersten Gesetzesentwurf durchzubringen, aber das war halt sehr schwierig, weil sie eben entweder eine Zweidrittelmehrheit im unteren Haus gebraucht hätten oder im oberen Haus, wo sie keine Mehrheit hatten, diesen Vortrag durchbringen hätten müssen. Und daran ist es davor gescheitert, weil eben die LDP nicht für diesen Vorschlag war. Sie haben sich dann mit der LDP sehr lange beraten und haben es dann endlich geschafft, im November einen gemeinsamen Kompromiss zu finden. Und der wurde dann im Jänner, am 29. Jänner 1994 dann endlich in Kraft gesetzt.
Manuel, wie hat sich dann nach der Reform von 1994 das politische System Japans und die Parteienlandschaft entwickelt?
In Japan gibt es eine Vielzahl sowie eine ständige Umsortierung und Neubildung von Parteien. Das geht mitunter so schnell, dass so mancher Wähler den Überblick verliert. Die liberal-demokratische Partei ist nach der Wahlrechtsreform weiterhin klar die dominanteste Partei mit Wahlergebnissen um die 50%. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2009, als die LDP zum ersten und einzigen Mal nach der Einführung der Wahlrechtsreform nicht regierte. Die Parteien, die zu dieser Zeit regierten, waren die DBJ, die BNP und die SDP. Grund für das schlechte Wahlergebnis der LDP waren Abspaltungen innerhalb der liberaldemokratischen Partei. In den LDP-regierenden Jahren bildet die Partei zumeist mit der Komeido eine Koalition, um so eine für die Gesetzgebung erforderliche Zweidrittelmehrheit im Unterhaus und die absolute Mehrheit im Oberhaus zu erreichen. Damit sind die Oppositionsparteien, von denen es in beiden Häusern mehrere gibt, weitgehend machtlos. Sie können im Parlament noch so viel diskutieren. Es wird im Endeffekt jedoch das Vorhaben der LDP umgesetzt. Zu den aktuell wichtigsten Oppositionsparteien zählen unter anderem die Konstitutionell-Demokratische Partei, KDP. Diese ist Mitte links orientiert. Die Demokratische Volkspartei, die eine liberale Politik verfolgt. Die Partei der Hoffnung, die extrem rechts. Und die Kommunistische Partei von Japan, die komplett links orientiert ist. Allerdings ist anzumerken, dass die Opposition in Japan sehr schwach ist und dadurch teilweise als nicht ernstzunehmend angesehen wird. Die Oppositionsparteien kämpfen eigentlich immer mehr ums eigene Überleben, anstatt der LDP Konkurrenz zu bieten, und dadurch wird die LDP auch immer stärker. Es gibt, wie schon angesprochen, noch viele weitere kleinere Parteien und Gruppen, von rechtsradikalen bis linksradikalen Organisationen ist eigentlich alles dabei, aber die stellen, wie gesagt, keine Gefahr für die LDP dar.
Im Zuge der Reform sollte ja eigentlich ein Zwei-Parteien-System entstehen. Würdest du sagen, dass sie in diesem Punkt gescheitert ist?
Ja, zusammenfassend kann schon gesagt werden, dass die Reform, zumindest aus meiner Sicht, bis jetzt noch nicht zum Ende der Einparteidominanz geführt hat. Allerdings ist der Zeithorizont seit 1994 auch vergleichsweise kurz. Es bleibt also abzuwarten, ob die Reform noch weiter fruchtet und in Zukunft zu einem größeren Wettbewerb zwischen den Parteien führt.
Hier würde ich gleich einhaken, denn es gibt noch was sehr Interessantes. Japan hat nämlich die älteste Bevölkerung der Welt. Und das hat zur Folge, dass die Parteien vor allem versuchen, das ältere Wahlklientel anzusprechen. Und somit werden logischerweise progressive Themen, die jungen Leuten eher wichtig sind, auch außen vor gelassen. Das hat auch zur Folge, dass die Jugendwahlbeteiligung in Japan ausgesprochen gering ist. 2018 etwa, war die Wahlbeteiligung von 18- und 19-Jährigen nur ca. 47%. Als Vergleich in Österreich war die Wahlbeteiligung 2013 von 16- und 17-Jährigen 63% und die von 18- und 19-Jährigen 59%. Und das, obwohl das Wahlalter in Japan erst 2016 von 20 auf 18 herabgesetzt wurde.
Nico, hat sich die Wahlrechtsreform von 1994 auf die Art, wie Wahlkampf geführt wird, ausgewirkt? Weil mittlerweile werden ja einige Sitze über die Parteilisten besetzt und wie vorher schon erwähnt, nicht mehr nur personenbasiert. Das sollte ja auch im Wahlkampf einen Unterschied machen.
Ja, es hatte schon gewisse Auswirkungen. Ich habe da einen sehr interessanten Journalartikel gelesen von der University of California Press, der sich nennt The Effect of Electoral Reform on Campaign Practices in Japan, Putting New Wine into Old Bottles. Und da wird eben genau das behandelt. Und was sehr interessant ist, dass Japan tatsächlich eine der strengsten Wahlkampfregularien auf der Welt hat. Also ganz ähnlich, wie wir uns im Kurs im Zuge der Auseinandersetzung mit Political Business Cycles mal ausgemalt haben, wie man das besser regulieren könnte, haben sich auch Japaner einige Gedanken dazu gemacht. Und dort ist es zum Beispiel, dass so Wahlkämpfen, wie wir es hier in Österreich kennen, überhaupt nicht so vorstellbar ist. Was zum Beispiel verboten ist, ist, ein Politiker in der Wahlkampfzeit vor deiner Haustür erscheint und anklopft und einfach über sich redet. Das dürfte er nicht. Oder zum Beispiel, du dürftest auch nicht Essen verteilen oder Getränke verteilen. Sachen, die bei uns im Wahlkampf ja ganz normal sind.
Und ja, bei uns eigentlich gehört das zum Usus, dass Wahlgeschenke verteilt werden, ob es Feuerzeuge oder Jojos oder nur Zucker sind, das ist ja ganz normal.
Ja, aber dort ist es gar nicht so, zumindest nicht offiziell, weil es gibt dafür natürlich auch einen Weg, das zu umgehen, und zwar über sogenannte politische Organisationen. Die heißen in Japan Koenaki, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber wahrscheinlich nicht. Und mit diesen kann man das umgehen, weil vor dem Wahlkampf, also vor der offiziellen Wahlkampfzeit, versuchen Politiker für ihre eigenen Organisationen so viele Mitglieder wie möglich zu sammeln. Und da können sie auch ordentlich Wahlzucker austeilen. In der Wahlkampfzeit dann dürfen sie die Leute, die Teil ihrer Organisation sind, die dürfen sie dann ansprechen. Da dürfen sie nach Hause kommen, mit denen sprechen. Und was auch praktisch ist, jeder Politiker hat eine eigene Wahlkampforganisation sozusagen und die können sich dann auch gegenseitig helfen. Also zwei Politiker, die miteinander Parteifreunde sind, die aber nicht im gleichen Kreis antreten, können sich gegenseitig helfen.
Aber das heißt, ich versuche vor der Wahl mit irgendwelchen Zuckerl möglichst viele Menschen sozusagen in meine Organisation zu locken und dann kann ich dort meine Informationen und dergleichen verteilen.
Genau, und das ist auch zum Teil so albern, dass ein Politiker zwar in der Nicht-Wahlkampfzeit durchaus Veranstaltungen machen kann, er darf auch über seine Inhalte reden, er dürfte aber nicht erwähnen, dass es eine Wahl gibt demnächst und er dürfte schon gar nicht sagen, und bitte wählt mich dann. Das wäre nicht erlaubt. Und darüber hinaus gibt es auch ähnlich wie hier andere Organisationen, zum Beispiel Gewerkschaften oder Interessensvertretungsgruppen, die jetzt nicht wirklich die Personenbezogenheit haben, wie diese anderen Organisationen, sondern eher sozusagen zwecksorientiert sind. Was dann aber mit der Reform passiert ist, ist, dass extrem viele Wahlkreise neu gemalt wurden. Und dann wurden viele dieser Kandidaten und Kandidatinnen von ihren Organisationen getrennt. Weil die waren natürlich personenbezogen und die sind dann auch sehr schnell abgestorben, weil die waren nicht zweckgebunden, sondern die haben sich wirklich nur auf diese eine Person fokussiert. Und dann hat sich eben ein sehr interessantes Spiel abgespielt, wie sich alle neu gefunden haben. Es haben ja auch die Parteien, mussten ein bisschen schauen, wie man die Kandidaten neu ordnen kann. Weil da hattest du zum Beispiel in manchen Parteikreisen, in manchen Wahlkreisen, hattest du zu viele Kandidaten, in anderen zu wenige.
Und eventuell auch zwei zu populäre, die sich dann gegenseitig quasi im Weg stehen und dann.
Genau, da kam es auch zum Teil bei der herrschenden Partei zu sehr kuriosen Rücktritten dann, um eben so einem Innenkampf auszuweichen. Personenbezogenen Sanktionen haben da einen kurzen Downturn erlebt. Also die waren natürlich zerstreut und dann gab es auch 1996 direkt die nächsten Wahlen, wobei aber die eben zwecksgebundenen Organisationen, eben Gewerkschaften oder irgendwelche religiösen Gruppierungen, konnten noch immer im Endeffekt so weitermachen wie bisher. da eben sie nicht an einen Kandidaten gebunden waren, sondern eben eher ideologisch getrieben waren. Allerdings kommt der Autor in dem Paper, in dem Journalartikel auch zum Schluss, dass sich grundlegend nicht wirklich viel geändert hat.
Weil dazu auch der Titel quasi, mit dem neuen Wein in alten Flaschen.
Genau, also es war auf jeden Fall eine ambitionierte Reform, die aber leider den eigenen Ansprüchen nicht wirklich gerecht werden konnte.
Zusammenfassend wollen wir nochmal darauf eingehen, dass das Parlament in Japan aus zwei Kammern besteht, dem Oberhaus und dem Unterhaus, wobei das Unterhaus eben mit einer Zweidrittelmehrheit Gesetze alleine beschließen kann. Aus dem Unterhaus geht auch der Premierminister hervor, sowohl die Minister sollten auch alle Abgeordnete im Unterhaus sein. Wenn man sich die Zusammensetzung beider Kammern sowohl im Oberhaus als auch im Unterhaus anschaut, kann man nicht darauf schließen, wie die Wahlen ausgegangen sind, da die Zusammensetzung durch die gemischten Systeme sehr komplex ist. Das Ziel, ein Zwei-Parteien-System zu etablieren, scheint nicht erreicht. Womöglich bedürfte es mehr Zeit und weiteren Reformen.
Noch ein kleines Schmankerl für euch. Eine sehr lustige Sache, die uns aufgefallen ist. In Japan wählt man ja nicht per Kreuz, sondern man bekommt einen leeren Zettel und man muss den Namen draufschreiben. Und das ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel in einem Wahlkreis ein Jonas Bunte und ein Tobias Bunte kandidieren würde, man auf den Zettel aber nur Bunte hinschreiben würde, wäre die Stimme nicht ungültig, sondern beide Kandidaten würden jeweils eine halbe Stimme bekommen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche bei Moderne Gesellschaften 1.
Want more information? Visit the Institute for International Political Economy at www.wu.ac.at/IPE. You will find podcasts analyzing current events, TikTok videos defining key concepts, and courses explaining the world.